Beim ADHS-Wort zum Sonntag haben wir jetzt schon etabliert, dass die Bezeichnung Asperger auf einen Herrn Asperger zurückgeht, der in Österreich unter Onkel Adolf behinderte Kinder ins Schlachthaus geschickt hat. Und das lassen wir bitte auch nicht unter den Tisch fallen. Und jetzt ist die Frage, gibt es denn vielleicht noch andere Erbschaften aus dieser Zeit, die sich weiter in der pädagogischen Geschichte durchziehen? Auf die angelaufenen Fragen, Kommentare oder Erläuterungen gehe ich im nächsten Abschnitt ein. Wir kommen jetzt erstmal auf ein Buch zu sprechen, auf das mich meine westdeutschen Follower ganz klar immer wieder ansprechen und hinweisen. Und das wäre von einer Frau Dr. Johanna Haarer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind oder die Mutter und ihr erstes Kind. Wer ist die Frau und was ist das für ein Buch? Frau Dr. Johanna Haarer ist die Chefideologin gewesen unter Onkel Adolf im Bereich Pädagogik und sie ist auch hier ganz klar im Kontrast zu einer Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl war eine Opportunistin, die Karriere gemacht hat in diesem Apparat vom Onkel Adolf. Frau Dr. Johanna Haarer, und das bestätigen auch ihre Kinder und ihre Enkelkinder, war eine Frau treuen Glaubens an Onkel Adolf und der damit verbundenen Ideologie. Und dieses Buch von der Frau Dr. Johanna Haarer hält sich bis 1987. In leichten Abänderungen wird das bis 1987 verlegt und findet auch Eingang in der Erzieherausbildung. So, jetzt hier Hosen runter, Unsichtbare, und Pistole auf die Brust. Ich kenne dieses Buch nicht. Was für Bücher ich kenne und aus welchem Kontext, dazu kommen wir gleich. Aber dieses Buch ist mir absolut unbekannt. Ich gehe sehr wohl davon aus, dass dieses Buch und seine Inhalte bei meinen Großeltern, Pi mal Daumen, Jahrgang 1930, 1933, eine Rolle gespielt hat. Ich gehe auch davon aus, dass sich das dann weiterzieht, auch bei meinen Eltern, Jahrgang Pi mal Daumen 1960. Bei mir verläuft sich das alles und es hat hier auch ganz klar gesagt zu werden, ein Michael Winterhoff wurde in der Fachwelt auch mit einer Frau Dr. Johanna Haarer gleichgesetzt. So, was steht denn jetzt hier drin von der Chefideologin von Onkel Adolf im pädagogischen Bereich? Hier steht unter anderem drin, dass du den Säugling, das Kleinkind in der Nacht schreien lassen sollst, um den Charakter zu stärken. Dazu kannst du auch diese Idee der Zwangsernährung, also du bleibst so lange am Tisch sitzen, bis du aufgegessen hast, kannst du auf dieses Buch zurückführen. Und dann danach noch ein großer moralischer Vortrag über, warum das alles zu sein hat. Und diese drei Eckpunkte gehen wir jetzt einfach nochmal kurz durch. So, du lässt deinen Säugling oder dein Kleinkind irgendwie durchschreien. Naja, herzlichen Glückwunsch, das Kind hat jetzt eine Bindungsstörung. Und wir reden hier ganz klar auch über Schreien und nicht über Quengeln. Jeder, der mit Säuglingen oder Kleinkindern gearbeitet hat, kennt ganz klar den Unterschied zwischen Schreien und Quengeln. Gleichzeitig lassen wir hier auch mal locker flockig die organische Komponente, die organische Dimension mit einfließen. Also das kann durchaus auch etwas Organisches sein. Das kann auch durchaus etwas Chronisches sein und das kann auch durchaus etwas mit der Lunge sein, wenn das Kind eine halbe Stunde lang plärrt, bis es einschläft. Und wir lassen hier auch ganz klar die systemische Komponente mit einfließen, denn wenn das Kind jetzt ununterbrochen plärrt, das schafft mich auch, sage ich hier ganz klar. Also das belastet auch das Familiensystem, das belastet mich auch als jetzt fürsorgende Person und dann am nächsten Tag sind alle durch. Also das Kind jetzt irgendwie durchplärren zu lassen, hilft niemandem und am Ende hast du oder habe ich dann vielleicht auch eine Bindungsstörung gegenüber dem Kind. Und hier auch ganz klar die Empfehlung, wenn dein Kind chronisch durchplärrt oder irgendwie komisch atmet, erst recht als Säugling, dann wanderst du zum Arzt. Und wenn dir die erste Arztmeinung nicht zusagt oder du da unsicher bist, dann gehst du zum zweiten Arzt. Und wenn du da immer noch unsicher bist, dann gehst du zum dritten Arzt. Also ich habe hier auch Stories aus der Praxis auf Lager, wo Mütter, ich sag jetzt mal, 10 Ärzte abgeklappert haben, bis die da sich sicher waren und dann auch alles geklappt hat. Dann kommen wir zur Zwangsernährung. Also, du bleibst so lange am Tisch sitzen, bis du aufgegessen hast. Das war ja bei dem Skandal rund um die Verschickungskinder auch ein Thema. Und da reden wir ganz klar auch über Erstickungsfälle, die es in diesem Kontext dann gab. Essen ist Grundversorgung, Essen ist Grundvertrauen und herzlichen Glückwunsch, wenn du dein Kind dazu zwingst, irgendwie das zu essen, was auf den Tisch kommt, was du da irgendwie diktierst, ja, dann hat das Kind jetzt nochmal eine doppelte Bindungsstörung. Ich greife jetzt vor auf mögliche Kommentare, die vielleicht kommen, weil es gibt ja dann vielleicht Leute, die sagen, ja, das Kind muss doch essen, ja, Kind muss doch essen. Feste Essenszeiten, ja. Zwang zum Essen, nein. Das Kind wird schon kommen, wenn es Hunger hat. Und auch hier lassen wir die organische Komponente mit einfließen. Und ich frage jetzt mal einfach ganz provokativ, weißt du, was du für Allergien hast oder für Dispositionen, die du vielleicht von Mutti und Vati geerbt hast? Und weißt du vielleicht, was für Allergien da die Kinder in deiner Gruppe vielleicht haben? Oder etwa nicht? Ja. Vollkommen richtig, das Kind ist egoistisch. Wo es ist, da soll ich werden. Das sagte ja schon Freud. Also der gute Herr Winterhoff und die Frau Harrer sind auf einem Stand von vor 100 Jahren. Gleichzeitig ist das Kind unglaublich intuitiv. Das heißt, es ist das, wo der Körper sagt, ja, das brauche ich, ja, das will ich. Wenn du auf feste Essenszeiten setzt und den weißen Zucker weglässt, dann bist du hier eigentlich auf der sicheren Seite. Dann hatten wir noch den moralischen Vortrag, den einige Leute ja immer gerne, auch so sehr gerne in Verbindung mit Regeln irgendwie dem Kind da irgendwie aufdrücken. Das Kind ist auch absolut unmoralisch. Moral und alles, was damit verbunden ist, die Bewertung von Symbolen oder anderen Sachen, das ist etwas unglaublich Erwachsenes und das Kind kann damit nichts anfangen. Und damit fangen wir, wenn überhaupt, erst in der Oberschule, also hier in Berlin, ab der 7. Klasse an. Ihr wolltet noch mal ein paar Literaturempfehlungen von mir haben, also kriegt ihr Literaturempfehlungen und wir fangen mit ein paar persönlichen Krachern an. Hier ist das Buch herausgegeben und zusammengestellt von dem Bruder meines Großvaters, also meinem Onkel Bernd Hafenstein, bezüglich DDR-Spielzeuge. Die Verquickung zwischen geschichtlichem und pädagogischem ist ein roter Faden in meiner Familie. Dann haben wir hier noch einen anderen Onkel von mir, der war Kameraassistent bei ganz vielen Projekten, unter anderem beim Sandmännchen. Er hat also diese Einzelaufnahmen beim Sandmännchen, die dann in Stop-Motion aneinandergereiht werden, aufgenommen. Die Ehefrau von ihm, also die Schwester von meiner Oma, war Sonderpädagogin. Und hier nochmal ganz klar, das Buch von einer Frau Harrer kenne ich nicht. Aller guten Dinge sind drei. Eine Cousine von mir arbeitet auch an einem Museum im Bereich der historischen Bildung. Ich bin in keinster Weise pädagogischer Hochadel aus der ehemaligen DDR. Schaue ich mir Margot Honecker an, die zusammen mit Erich Mielke gearbeitet hat, dann will ich das auch nicht sein. Ich bin aber sehr wohl Landadel. Und das ist dann wohl jetzt der Moment, wo ich ehemalige Bereichsleitung von mir einfach mal grüße, sehr gerne aus der Ecke Köln, Düsseldorf, Charlottenburg, Tempelhof, die hochtrabend ankommen, beim Urschleim anfangen und dann gegen unsichtbare Wände rennen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt nun aber auch alles kalter Kaffee und wir konzentrieren uns jetzt auf aktuelle Literaturempfehlungen. Und wenn du irgendwie mit Kindern zu tun hast, dann informierst du dich im Bereich Kinderkrankheiten und Allergien. Auch hier Stichwort Essverhalten und gleichzeitig schaltet sich die organische Komponente vor die psychosoziale und emotionale Komponente und beeinflusst diese. Dann habe ich auch die systemische Komponente erwähnt und der Daddy hier ist absolut Paul Watzlawick mit seinen Standardwerken Anleitung zum Unglücklichsein und vom Schlechten des Guten. Das holt ihr euch alle und das lest ihr euch alle durch. Das ist auch nochmal wichtig für die kommunikative Ebene. Und Paul Watzlawick ist auch der absolute Gegenentwurf zu einem Herrn Asperger, weil der war unter Adolf auch in Österreich unterwegs, hat aber ideologisch einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Ein anderer Daddy wäre hier ein Heim-Oma, geboren in Brasilien, dann nach Israel übergesiedelt und hat im Yom Kippur-Krieg mit traumatisierten Soldaten zusammengearbeitet und auch mit Eltern und Kindern, die Schlafprobleme haben. Sowohl Heim-Oma als auch Paul Watzlawick arbeiten ähnlich. Die suchen sich Bauernregeln, Sprichwörter und unterfüttern die dann halt mit neurologischem und psychosozialem Wissen. Das heißt, die nehmen das, was schon da ist, und unterfüttern das dann mit einem wissenschaftlichen, aktuellen Unterbau.
Dieses Kinderbuch ist so brutal und schrecklich, dass ich mich wirklich frage, wie das damals Kindern vorgelesen werden konnte.
Ach hey, Herr Jemini, ich bin ja schon beim 6. Abschnitt beim ADHS-Wort zum Sonntag. Das heißt, ich schneide euch jetzt die ersten 6 Abschnitte zusammen und stelle euch dann auf die Tube. Und die Alteingesessenen sollten sich nicht wundern, dass wir wieder zu einem roten Faden hier auf diesem Kanal kommen, nämlich zum Buch von Heinrich Hoffmann, dem Struwwelpeter. Denn bei dieser andauernden Diskussion, bei diesem Diskurs rund um schwarze Pädagogik und Kindesmissbrauch und allem drum und dran, hat jetzt hier einfach auch zusammenfassend festgestellt werden, es ist eben nicht Heinrich Hoffmann und sein Struwwelpeter, es sind auch nicht die Gebrüder Grimm mit ihren Märchen, es ist noch nicht mal ein Rudolf Steiner mit seiner Waldorfpädagogik. Das sind alles, Achtung Fachwort, retrospektive Projektionen durch die Werke von Johanna Hare und ihrem Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« oder einem Herrn Asperger aus Österreich, der verhaltenskomische Kinder auch ins Schlachthaus geschickt hat, unter Onkel Adolf. Und das ist auch ein Hans Harmsen, ein Mitbegründer von Pro Familie, der Sozialhygieniker war und Bevölkerungswissenschaftler. Und es hat ja auch gesagt, wenn es war noch nicht mal Margot Honecker zusammen mit ihrem Erich Mielke, die wird definitiv von einer Johanna Hare auch beeinflusst worden sein. Die ist so Pi mal Daumen ein bisschen älter als meine Großeltern, wird diese Pädagogik auch miterlebt haben. Aber die Grundidee hier ist bei einer Johanna Hare und ihrem Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind«. Und da wir jetzt auch gerade den Herrn Steiner und seine Waldorfpädagogik nochmal erwähnt haben, hier auch nochmal eine kurze Bewertung. Was ist denn der Herr Steiner? Ja, das sind die Betriebskindergärten. Die sind unglaublich beeinflusst durch den Ersten Weltkrieg. Da waren auf einmal ganz doll viele Männer nicht mehr da und die Frauen mussten ganz doll viel arbeiten. Also brauchten die Betriebe Kindergärten. Also hat der Herr Waldorf zu Herrn Steiner gesagt, du, ich brauche da was. Und der Herr Steiner hat zum Herrn Waldorf gesagt, ja, mache ich. Das ist dieses selbstorganisierte, diese gesellschaftliche Bewegung, die schon am Anfang des 20. Jahrhunderts anfängt, frei nach dem Motto, so, ich komme hier gerade nicht weiter, also mache ich selbst. Und das sage ich hier auch in aller Deutlichkeit, denn auch meine pädagogische Homebase in der frühkindlichen Erziehung, also die Montessori-Pädagogik, wird ja immer wieder regelmäßig so nach Nazi-Spuren, nach Faschismus-Spuren in dunkler Pädagogik abgeklopft. Nein, es ist Johanna Hare mit ihrem Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind«. Es ist ein Herr Asperger, der da verhaltensauffällige und behinderte Kinder ins Schlachthaus geschickt hat. Und es ist dann halt der Typ von Pro Familie, der Sozialhygieniker war und da auch irgendwas von Euthanasie geredet hat. So, und warum komme ich jetzt hier beim ADHS-Wort zum Sonntag auf den Struwwelpeter nochmal zu sprechen? Also wir können jetzt gerne auch nochmal die politische Komponente durchgehen, denn der gute Herr Hoffmann war auch ein absoluter Gegner von Jagd und der konnte auch den Friedrich Wilhelm IV. Nicht leiden. Das wäre der Friedrich, der arge Wüterich, aber deswegen komme ich nicht nochmal auf das Buch zu sprechen, sondern auf die Tatsache, der erste populäre Begriff für ADS, ADHS, war ja das Zappel-Philipp-Syndrom. Und hier hat gerne nochmal immer wieder darauf hingewiesen zu werden, dass Heinrich Hoffmann der weltweite Begründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist. Und es gab auch nochmal Fragen rund um das Störungsbild, was man Asperger nennt und wie das sich denn entwickelt und wie das dann alles überhaupt so zustande kommt. So, und ich stelle jetzt einfach mal die Kontrollfrage, die Lernfrage. Wo zappelt denn eigentlich der Philipp rum? Na, am Essenstisch zappelt der Philipp rum. Und jetzt hier einfach mal auch die Frage, vielleicht an irgendwelche Leute, an den Endgeräten, die irgendwie immer auch vielleicht erzählen von ihrem Masking, also von sozial überangepasstem Verhalten. Wo haben wir denn oder wo habt ihr denn dieses Masking antrainiert bekommen? Zusammen mit dem Suppenkasper haben wir übrigens 2 Geschichten im Struwwelpeter, die mit Essverhalten und Esssituationen in Bezug stehen. Und hier auch der kleine Hinweis, also die Neurologie ist gerade mal maximal 120 Jahre alt, also so, das fängt wirklich erst mit Sigmund Freud eigentlich an, also nach Heinrich Hoffmann. Das heißt ganz klar auch, diese ganzen Feinheiten, die da im Gehirn oder irgendwie sonst im Körper ablaufen, die sind zu dem Zeitpunkt, wo der Struwwelpeter veröffentlicht und verfasst wird, beziehungsweise andersrum, das ist damals noch nicht bekannt. Das, was ich hier Pi mal Daumen Mitte des 19. Jahrhunderts habe, das sind Beobachtungen und vielleicht auch Beobachtungen, die von anderen bestätigt werden. Denn jetzt kommen wir nochmal kurz auf die Inspiration vom Zappelphilipp zurück. Und da haben wir das Gemälde Unruhe am Tisch und hier sieht die Situation ähnlich, aber doch schon ein bisschen anders aus. Also da springen schon mal ein bisschen mehr Kinder rum. Nichtsdestotrotz ist die Situation dieselbe, also so der Vater ist irgendwie am Machen und der Sohn ist da am sich beschweren. Dieses Bild hat dann also Heinrich Hoffmann, der Begründer weltweit von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, gesehen und hat gesagt, ja, passt auch mit meinen Beobachtungen. Das ist dann hier auch nochmal ein Grund, warum ich Paul Watzlawick und Heim Ohmau super empfehlen kann. Denn wie gesagt, die suchen sich Bauernweisheiten, Sprichworte, also gewachsenes Wissen und unterfüttern das dann mit aktuellen neurologischen oder psychotherapeutischen Erkenntnissen. Zurück zum eigentlichen Zappelphilipp. Hier der historische Kontext. Also wir sind Mitte des 19. Jahrhunderts. Und diese Klasse, ach so klassische Familien, ist zu dem Zeitpunkt, lass mich lügen, 20 bis maximal 50 Jahre alt. Wir haben hier also auch gutbürgerliche Familien, die ganz klar Vater, Mutter, Kind spielen, diese ganze Situation für sich abklopfen, weil sie nicht wissen, wie es geht. Jetzt gehen wir einfach mal die Situation durch vom Zappelphilipp im Struwwelpeter. Und ich frage jetzt einfach mal ganz platt, wer macht eigentlich zuerst Stress hier am Tisch? Also die Geschichte fängt damit an, dass der Vater den Sohn ermahnt, ob der Philipp heute still wohl am Tische sitzen will. Vom Ablauf her hat das Kind also noch gar nichts gemacht, wird also irgendwie ermahnt, weil da noch irgendwas Ungeklärtes von gestern oder von letzter Woche in der Luft hängt. Dass der Zappelphilipp als Kind ADHS hat, das ist eine Interpretation der Geschichte, aber wenn ich mich auf diese Interpretation jetzt stütze, dann muss er das von einem dieser beiden Elternteile abbekommen haben, denn es wird in dem Alter ganz klar vererbt. So habe ich jetzt irgendwelche Bauernweisheiten, die ich hier vielleicht anbringen kann. Ja, wie der Herre so's Geschirre. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus. Ich kann hier auch schon mal als kinderloser Mann das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern mit anbringen, denn aus irgendwelchen Gründen ziehe ich immer die renitenten, meinungsfesten Besserwisser an oder sie entwickeln sich zu renitenten, meinungsfesten Besserwissern. So, zurück zu der Zappelphilipp-Situation. Was macht eigentlich die Mutter? Na, die guckt nur stumm am Tisch herum. Also, die ist total passiv, die macht gar nichts. Also, die beiden Stressoren hier am Tisch, das sind der Vater als Auslöser, ganz klar, und dann der Sohn als Spiegelbild. Also, ganz klar, wenn der Philipp hier irgendwie ADHS hat und das von irgendjemandem vererbt bekommen hat, dann sehr wahrscheinlich vom Vater. Jetzt hier auch nochmal die Frage, warum sind denn eher Jungs hier in diesem Bereich fragil und vulnerabel? Also, anfällig. Na, wir Männer haben nur ein X-Chromosom und dadurch sind wir anfälliger für Erbkrankheiten, wie zum Beispiel ADHS. Und jetzt gehen wir einfach nochmal die Asperger-Interpretation hier durch. Was ist Asperger? Asperger ist ein Coping-Mechanismus, also ein Verarbeitungsmechanismus auf eine unverständliche Umwelt, auf unverständliche Regeln. Ich sage hier auch ganz klar, also so wie hier stelle ich mir den Haushalt von einer Greta Thunberg oder von einem Elon Musk vor. Ne? Wir haben hier eine gutbürgerliche Familie, die Vater, Mutter, Kind spielt und wo dann irgendwelche Regeln etabliert werden, die nicht klar sind, deren Sinn und Zweck absolut rätselhaft sind, wie meinetwegen Butterbrot mit Messer und Gabel essen. Der ADHSler hat einen für sich unverständlichen Körper und muss damit irgendwie umgehen. Und deswegen wird er schrullig, deswegen wird er verhaltenskreativ. Der blanke Asperger, also ohne irgendwie Erbkrankheiten wie meinetwegen eine Greta Thunberg, hat seine Schrulligkeit anerzogen bekommen, wie zum Beispiel in einer gut bürgerlichen Familie, die Vater, Mutter, Kind spielt, aber eigentlich nicht weiß, wie es geht.